Der Zauberei und Bier Podcast mit Tobi Rudolf und Nico Nims.
Folge 56, Flussreinigung.
Und wir melden uns hier aus der Idylle.
Mitten aus Frankreich.
Wir haben die Waldbrände überlebt und noch eine verlassene Mühle gefunden, die wir bezogen haben. Wir sitzen hier
zwischen zwei Flüssen, einem, wirklich einer Mühle.
Das ist eine Mühle mit Mühlrad
und so. Mit einem Haufen toller Leute aus dem Urlaub melden wir uns. Herzlich willkommen. Hier, zack, machen wir das direkt. Wir haben einen Special Guest heute.
Wir haben einen Special Guest, genau. Erstmal Bier auf, Moment.
Das ist wichtig, mit dem Draufklopfen habe ich gehört. Das ist wichtig, Achtung. Zum Wohl. Cheers. Prost.
Auf euch. Auf euch.
Cheers.
Falls ihr nicht alt genug seid, macht einen Apfelsaft auf oder sowas.
Wir sind jetzt wieder on track dabei mit regelmäßigen Podcasts.
Wir wollten es noch nicht zu früh versprechen.
Nicht zu früh versprechen. Mal sehen, wann der kommt und ob der kommt. Aber wir haben einen Podcast hochgeladen. Es gab Reaktionen. Nachdem wir ja 2 Jahre uns nicht gemeldet haben, man sieht es in einer Frisur, haben wir uns gedacht, das müssen wir ändern.
Ja, ich habe seit der letzten Podcast-Folge, seit der Pause war ich nicht beim Friseur. Und wir haben hier einen angehenden Friseur gefunden.
Deswegen,
er ist nicht nur deutscher Meister der Zauberkunst, er ist auch Meisterfriseur. Zumindest hat er das behauptet, ob er das beweisen kann. Er darf sich heute austoben. Ihr dürft jetzt zu Hause ganz alleine mal klatschen oder im Auto dann nur so mit einer Hand. Also nicht beide Hände vom Lenkrad nehmen. Hier ist Lukas Kaminski. Ihr dürft auch klatschen. Ja, wir sind nicht alleine hier im Urlaub.
Wir ist eine Live-Podcast-Folge. Ja, dann hier.
Und Dose stechen. Ihr macht dein Bier.
Ich hab überlegt, ob ich so einfach eröffne und dann hier reinhau.
Super.
Ja, erstmal schön, dass du da bist. Und du willst mir jetzt die Haare schneiden?
Genau, also ich wollte mal ausgebildeter Meisterfriseur. Also nee, habe ich nicht. Aber ich würde gerne die Haare schneiden.
Ja, sehr schön. Ich glaube, das reicht mir an Informationen.
Die haben auch quasi schon angefangen und da dachten wir, hey, wie wäre es, wenn wir euch damit in diesen Prozess einbeziehen? Wir sind jetzt bei einem Friseurtermin im Urlaub mit einem Bier und Tischdeko hier im Sommer. Und ja, Prost.
Und wir versuchen dabei ein Gespräch zu führen. Ich hoffe, man sieht die Angst in meinen Augen nicht. Du kannst gerne schon anfangen nebenbei.
Ja, erstmal also als Friseur, als guter Friseur, das ist mein Ritual mit all meinen Klienten. Prost.
Ist ja Zauberer im Bier. Prost. Das Bier soll nicht Stößchen. Zu kurz kommen.
Haarschnitt und Bier.
Mhm. Es ist ja wahnsinnig erstaunlich, wie viel besser die Bierauswahl in einem französischen Laden ist zu einem Otto Normal Deutschen. Also jeder Rewe hat ja eine verhältnismäßig kümmerliche Auswahl.
Ja und nein. Also ja und nein gleichzeitig.
Wieso? Du meinst jetzt nicht jeder französische Laden hat eine...
Wir haben hier eine riesen Auswahl, aber die meisten der Biere sind ziemlich schrottig.
Ja,
nicht alle, aber die meisten.
Findest du? Ich bin ein riesen Leffe-Fan. Also ich habe ja blond. Ich habe da einfach Erinnerungen an meinen Brüssel-Aufenthalt.
Ich halte mal kurz das Mikrofon. Wir machen nass.
Gib mir mal das Mikrofon.
Ja, Tobi, hält mal kurz das Mikrofon.
So,
zwei, Stereo quasi.
Ihr hört mich jetzt von links und rechts und links. Ist das ein Gartenschlauch? Das ist ein Gartenschlauch. Ich beschreibe mal für diejenigen, was passiert. Lukas.
Ist die Temperatur so angenehm?
Ja, perfekt.
Hat den Gartenschlauch gezückt. Für all diejenigen, die das Video nicht sehen. Und,
ich denke, die Flussreinigung vor übrigens.
Und macht jetzt erstmal Nikos Haare nass. Oh Gott, sieht aber auch brachial aus hier. Also ich habe ihn auch ein Handtuch umgespannt. Es ist herrlich zu beobachten. Ich bin auch ein bisschen neidisch. Ich möchte dieses Erlebnis auch haben, auch wenn es nicht angenehm ist. Nicht ins Ohr, nicht ins Ohr, nicht ins Ohr, nicht ins Ohr. Der ganze Rücken ist nass. Nikos kompletter Rücken. Man hört es super. Ich habe nie verstanden, warum Haare nass gemacht werden müssen beim Haare schneiden.
Auch nicht, aber das wurde mir so erklärt.
Das wurde erklärt, aber ich habe es nie verstanden.
Crashkurs.
Ein Crashkurs hattest du gerade?
Ja.
Ja, von der ausgebildeten Koloristin.
Von meiner Göttergattin.
Von der Göttergattin?
Ja, so.
Ist das nicht Wackelpudding? So.
Das ist Götterspeise.
Ah, Götterspeise. Hier, dein Mikrofon, du kriegst das auch wieder. Ey, das kann man so tragen.
Ja, fertig.
Fertig.
Kürzeste Podcast-Folge aller Zeiten. Ja, jetzt habe ich auch komplett den Faden verloren. Das war richtig kalt und es ist mir nebenbei so, sind so Wasser, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so Wasser in den Rücken runtergelaufen und dann in die Hose, genau in die Mitte rein. Ich will nicht weiter ins Detail gehen.
Ja, wir haben auch keinen roten Faden.
Aber es ist nur
heute.
Wasser.
Heute gibt es hier keinen roten Faden.
Fun Fact.
Fun
wir haben nie einen roten Faden.
Achso, an der Stelle möchte ich noch ganz kurz einmal, vielleicht könntet ihr einblenden, wie die Frisur nachher aussehen soll. Du hast ja einen speziellen Schnitt gewünscht. Können wir nachher einblenden? Ist das
ja, auf jeden Fall. Für all die Autofahrer, damit sie auf jeden Fall die Kontrolle verlieren.
Genau.
Achso, für alle, die sich fragen, die es jetzt hören und denken, was geht da ab? Wir haben den Podcast hier auch in Videoform bei YouTube und wir filmen das hier mit. Das heißt, ihr könnt während wir die Folge aufnehmen, zuschauen, wie der deutsche Meister in Bühnenzauberei mir die Haare schneidet.
Ajemini.
Originellster Bühnenact auf der Weltmeisterschaft. Das muss man mal schaffen.
Und die Schere ist auch wirklich...
Invention Award, also auch für Frisur.
Invention Award bei der FISM, auch für Frisur hat er.
Aber Most Original Haircut.
Aber die Jury... sag ja. ruhig, Tobi.
Die Jury besteht später aus einem 8-köpfigen Team, 9-köpfigen Team, 10-köpfigen Team, 11-köpfigen Team, wobei Friseur und Person nicht dazu zählen. Also sagen wir 10-köpfigen Team. Ich enthalte mich jetzt schon.
Ja, aber du bist ja, also wir haben ja schon häufiger drüber gesprochen, auch im Podcast, du bist ja gar nicht so der Typ, der zum Friseur geht, ne?
Nee, ich hasse es, zum Friseur zu gehen. Wo ich mir das so angehe, sehe, weiß ich auch warum. Also
ich fühle mich bisher sehr gut behandelt, aber who knows, what will happen, ne? Also...
Ja, aber wo deine Haare mal so nass und glatt und flach auf dir liegen, Glatze würde dir stehen.
Meinst du?
Ja.
Mal gucken, wie das hier ausgeht.
Das könnte doch ein möglicher Ausgang sein.
Aber vielleicht geht es euch ja auch so. Ich hasse es, zum Friseur zu gehen. Ich habe keinen Friseur. Ich war einmal in meinem Leben bei einem Friseur.
Und er war sehr, 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 sehr niedergeschlagen hinterher, weil es, glaube ich, nicht so war, wie er sich das vorgestellt hat.
Nein, okay, ich war auch zweimal noch bei einem Barbershop. Das zählt also, ja nicht so wirklich.
Ich meinte das eine Mal, wo wir danach einen Auftritt hatten und du echt... So,
ja,
du
das war ein Friseur.
Auf die Bühne, ne?
Ich wollte nicht auf die Bühne. Ich war bei einem Friseur, weil ich keinen Scherenschnitt wollte. Maschinenschnitt wollte. Deswegen dachte ich, ich gehe zum Friseur. Habe ich einen Maschinenschnitt bekommen. Haare waren so glatt runtergesäbelt. Ich habe mich ganz unwohl gefühlt. Und dann habe ich entschieden, ich gehe jetzt erstmal zu einem Barbershop. Und es war nicht besser. Das war der furchtbarste Besuch ever. Der Mann hatte, glaube ich, ADHS hoch 10. Der mich da Haare geschnitten hat, der hat so alle drei Schnitte, die Haare fallen lassen, ist irgendwie weggegangen, kam später wieder und hat sich gefragt, wo er jetzt dran war. Und es ist nicht vertrauenserweckend für einen Friseur, wenn er einfach so wild drauf losschneidet.
Wonach hast du den Friseur denn ausgesucht?
Google-Rezensionen.
Okay.
Und Verfügbarkeit.
Okay, ich dachte jetzt entweder der am nächsten dran ist oder der günstigste in der Nähe.
Der nächsten dran war ja der Erstversuch, wo ich so unglücklich war.
Ach, da warst du?
Da war ich, da unten bei dem.
Wir, Tobi und ich, wohnen im gleichen Haus und im Nachbarhaus ganz unten ist ein Friseur. Der sieht nicht sehr vertrauenserweckend aus. Wir sagen nicht, wo es ist, um hier keine Friseursalons zu schädigen, aber...
Ganz ehrlich, wir müssen mal die Kamera umstellen. Von da ist ja nett, aber von hier ist super. Ich sehe ja von hier, wir brauchen eine Zweitaufnahme von hier drüben. Ich sehe ja hier Lukas Gesichtsausdrücke aus der Nähe.
Ja, wir haben hier so
unsere Kamera
Steadicam Operator
Jan Sommer.
So ein bisschen hinter dir.
Ja.
Das wird schwer, weil du dreimal so groß bist wie Tobi.
Eine Zauber- und Produktionslegende. Die beiden haben jetzt ein neues Format. Zauberei im Kai. Am Kai. Am Kai.
Ja, lass doch mal erzählen.
Genau. Zauberei mit Kai, am Kai, im Kai.
Nee, ihr habt eine Show zusammen, richtig?
Genau. Ja, wir haben eine Show zusammen jetzt. Auf der Hafenbühne im Pier 3 Hotel. In der Hafen City in Hamburg.
Ja, guck mal, Hafen City, mega. Da müsst ihr hingehen. Wir blenden das bestimmt in die Shownotes, wenn wir es nicht vergessen. Aber in den Kommentaren auf YouTube wird stehen. Und wir sehen jetzt, wir schneiden hier zusammen von der Seite. Lukas konzentrierter Gesichtsausdruck. Der Kopf in der Schräge. Die Adern auf der Stirn am Pochen, weil das Blut schräg läuft.
Meine Adern pochen?
Lukas Adern pochen.
Ach so, seine Adern pochen. Weil ich bin noch innerlich sehr entspannt. Ja. Ich bin tatsächlich auch ein guter Friseurbesucher. Ich bewege mich nicht.
Ah ja.
Einer von uns ist entspannt, das stimmt auf jeden Fall.
Nico, da ich nicht weiß und ich in die neue Folge noch nicht reingeguckt habe und wir zwei Folgen zusammenschneiden
das
mussten.
Das weiß keiner.
Niemand weiß, das fällt auch keinem
das
auf.
Nee, das wird keiner merken, voll gut gemacht. Wer auch immer das geschnitten hat, hat das richtig gut gemacht.
Glaube ich. Würde ich einfach nur mal updaten, wo sind wir denn zeitlich? Haben wir schon über deine Tour mit Pascal geredet im ganzen Sommer?
Nein, das haben wir, glaube ich, noch nicht gemacht.
Möchtest du da mal ein paar Highlights wiedergeben, was euch passiert ist?
Ja, Pascal Thiem und ich sind gerade dabei, ein neues Programm auf die Beine zu stellen. Und haben gesagt...
Also, oh, Lukas, du musst mal deine Hose hochziehen, glaube ich.
Du wirst darauf hingewiesen, deine Hose
Video.
Mal hochzuziehen.
Also da Maurer-Dekolleté vom Feiern. Wobei, eigentlich ist es gut, zieh sie noch tiefer.
Hauptsache, es gibt Klicks. Nur Nippel werden zensiert, von daher.
Also Pascal und du arbeiten schon an einer neuen Show jetzt gerade.
Genau, ja? Und wir haben dann gedacht, lass uns doch mal jede Gelegenheit nehmen, in Kneipen bei Leuten zu Hause Wohnzimmershows spielen. So, wir sagen, schmeißt was in den Hut und wir spielen, was das Zeug hält, um Material zu testen.
Und haben die Leute was in den Hut geschmissen?
Ja.
Schön.
Wir mussten uns erstmal wieder so ein bisschen einpendeln, ne? So Straßenshows. Wir haben das, ich habe es zuletzt mit dir in St. Wendel, glaube ich, gemacht. Da lief das, gut, das ist ein tolles Publikum, aber
ja.
Man muss dann wieder diese ganzen, ich sag mal, Moneylines, dass die Leute auch wirklich was reinwerfen, hinterher draufkriegen.
Ja.
Aber das war tatsächlich ziemlich cool. Und im November geht's weiter. Also, falls ihr Pascal und mich in eurem Wohnzimmer wollt, Leute kennt, schreibt uns. November nochmal 2 Wochen.
Schön.
Und die wildeste Show war eigentlich in Berlin. Da hatten wir auch ein paar Freunde zu Besuch und eine Bar hat Geburtstag gehabt, das Protokoll, haben wir draußen eine Bühne aufgebaut und erst hat noch eine Band gespielt eine Stunde und dann haben wir gesagt, wir machen eine halbe Stunde Zaubershow. Was wir wussten ist, aber was uns vielleicht nicht ganz bewusst war, dass die meisten Leute, die Besucher dort Englisch sprechen. Aber wir haben uns aus dem Effekt irgendwie dazu entschieden, das auf Deutsch zu machen. Und haben uns da gewundert, warum manche Leute gar nicht reagieren. Also das war wirklich, das war eine wilde Konstellation. Auf der Straße, kleine Bühne aufgebaut. Und, weiß ich nicht, 100 Leute, 120 Leute, die da zugeschaut haben. Und nebenbei hat noch typisches Berlin-Publikum, nachts Berlin-Publikum, das vorbeiläuft. Das war wirklich, ich glaube, man könnte sagen, eine der schlechtesten Bedingungen, die man für eine Show haben kann.
Ja.
Aber es war ein wilder Abend und wir haben viel gelernt. Darum geht es ja auch so ein bisschen.
Spannend. Okay, cool. Ja. Hutzeiten, das sind ja auch, also an so einer Bar dann auf Hut spielen.
Das ist undankbar, ne? Das haben wir auch schon hinter uns.
Haben wir hinter uns und oft haben die Leute gar nicht zugehört.
Ja.
Es gab so ein paar, die haben das richtig gefeiert und es gab so ein paar, die sich dachten, ah, könnt ihr jetzt mal aufhören, wir wollen hier quatschen und so, wir wollen hier unsere Ruhe haben. Bands in Bars, deine Meinung, was sagst du dazu?
Live-Musik finde ich an sich schön, aber wenn ich jetzt mit Leuten quatschen will, gut, ich höre sehr schlecht, das heißt, wenn dann zu viel Musik ist, kann ich nicht so gut quatschen. Deshalb, je nach Stimmung.
Dann vielleicht jetzt eine kleine Side-Story. Lukas, als ich mal für dich einspringen durfte in dem Phantasma-Slam, der Moderation, da ist ja danach der Brauchtum, dass man immer noch essen geht in der Pizzeria davor. Mhm. Früher war das ja so gang und gäbe. Da wurde ein Tisch reserviert. Und an dem Abend war da eine Band und hat gespielt. Mhm. Und wenn du gerade aus der Show, wir waren gerade aus der Show fertig, Tisch für 20 Leute, große Gruppe, wollten uns da hinsetzen, Pizza essen. Und die Band war gerade fertig und gemerkt, ah krass, da kommen ja noch Leute. Und dann haben sie entschieden, nochmal eine 20-minütige Zugabe nachzulegen.
Für
eine
euch.
Session zu spielen, ja. Und du musst dir das so verstehen, das waren zwei Verstärkerboxen, eine Cajon und eine Gitarre, in der Entfernung von mir zu dir.
Und du hast die Show gespielt und willst eigentlich nur quatschen.
In einem Raum, der kleiner war als diese Insel hier. Ja, wir wollten eigentlich nur quatschen und es war unmöglich und das war unelegant, weil das Einzige, was uns übrig blieb, war entweder zu bitten, dass sie aufhören, aber da saßen noch ein paar Leute, die das sehr genossen haben. Was heißt, wir haben dann einfach unsere Teller geschnappt, uns entschuldigt und sind dann gebeten und sind dann in den Nebenraum gegangen, was auch irgendwie ein komischer Vibe war, weil dann einfach, 150% des Publikums den Raum verlassen haben.
Ihr wart eine große Truppe, ne?
Wir waren eine riesige Truppe. Das tat uns auch voll leid. Wir haben dann einfach denen auch erklärt, dass das einfach nicht gerade das ist, was wir brauchen und wollen. Und die Musik gefällt uns, was in den Hut geschmissen und Danke gesagt. Aber ich bin nie ein Fan davon, wenn Musiker ihre große Box in dem kleinen Restaurant aufbauen und dann da zocken, also spielen.
Also ich sag mal so, wenn du in einem großen Raum bist, da ein Flügel steht und da so ein bisschen geklimpert wird, finde ich das angenehm. Mhm. Aber das ist halt, das ist dann der Ersatz zu dem, ich sag mal blöd, zu der Musik, die sonst übers Radio oder über CD laufen würde.
Ja,
bei
ja.
Hintergrundmusik hast du ja schon in Läden. Aber so richtig Live-Musik, was ich liebe, da gehe ich bewusst hin.
Ich finde auch den Ort, ich finde in einem Restaurant geht man halt, ins Restaurant geht man zum Essen und zum Quatschen und zum sozial Interagieren. In einer Bar, da finde ich das was ganz anderes. Live-Musik in einer Bar finde ich großartig. Weil da gehst du auch zum Quatschen hin, aber da darf es lauter sein. Da darf es von mir aus abends ein Set geben. Also wir waren in Irland in Irish Pubs und ich habe es geliebt. Nicht wir beide, Larissa und ich waren in Irland.
Warst du wirklich in Irland?
Ich war wirklich in Irland und nicht immer auf Mallorca diesmal.
Da gibt's Hinterstories zu, nur für euch zur Info.
Hinterstories. Und da waren, in jeder Bar war abends Live-Musik am Wochenende und das war herrlich. Das war ganz toll, da junge Gitarristinnen zu haben, die dann da Live-Musik gemacht hat.
Das hat man ja tatsächlich auch in Deutschland in Irish Pubs häufiger, dass da Live-Musik ist. In Köln haben wir auch 2, 3, wo das so ist. Aber mal umgekehrt, was hältst du davon, wenn du in einem Restaurant, wir können ja beide Szenarien aufmachen, in einem Restaurant sitzt oder und in einer Bar sitzt, nee, beides gleichzeitig geht nicht, Restaurant oder Bar, und da du bist am Essen, bist mit Freunden da und da kommt der eine und sagt, ja, ich bin Zauberer, kann ich euch meinen Kartentrick zeigen?
Ja, also erstens bei dem Tisch-Opening würde ich schon sagen...
Kannst du mir das Bier in die Hand geben?
Natürlich. Bei dem Tisch-Opening würde ich sagen, ungünstig. Also vielleicht ist an der Stelle, wie ich mal so einen Tisch eröffnen würde. Ich würde mich erstmal vorstellen und nicht halt mit der Tür ins Haus führen und sagen, hallo, schönen guten Abend, ich bin der Zauberer. Also erstmal so ein bisschen Namen und alle begrüßen und da quasi für Interaktion sorgen, um zu schauen, ob denn... Na, dann kann man so ein bisschen versuchen, den Raum zu lesen, ob man gerade wirklich was sprengt oder willkommen ist. Und was ich sehr gerne als Opening mache jetzt, ist ein alter Tipp von Tommy Wonder. Wenn ich so einen Close-Up-Tisch eröffne, komme ich meistens an den Tisch, hey, mit schönen guten Abend, mein Name ist Tobi Rudolf. Ich frage euch bestimmt, wer ich bin heute Abend ihr Zauberkünstler. Und da gibt's dann oft eine Reaktion, die ich gerne kommentiere. Aber den entscheidenden Satz, den ich sehr schön finde, ist, seid ihr gerade bereit für meine Zauberei oder für meine Zauberkunst? seid ihr gerade bereit dafür, was ich mache? Und das finde ich sehr, das finde ich eine sehr schöne. Du lachst, warum?
Ich bin einfach nicht bereit für das, was ich hier
tue. Nico ist dafür aber bereit. Hey, das ist gut geworden. Da ist jetzt, also die Ecke ist, ja.
Also dieses. Die Ecke ist jetzt weg. Wie gesagt, auf YouTube seht ihr das ganze Ergebnis. Ihr postet auch mal ein Foto hinterher.
Wir werden auch auf diesem Boden nicht nachvollziehen können, wie viele Haare da liegen werden am Ende. Ich mag das ja mal, wenn da so diese Berge von Haare sich auftürmen. Naja, also ich mag es total, den Leuten ein Opt-out.
Du gehst quasi an den Tisch und sagst, hello, I'm the magician. Are you ready? Oder wie kann ich das? Das war ein bisschen zugespitzt. Aber das machst du ja, wenn du engagiert bist.
Ne? Nee, auch wenn ich nicht engagiert wäre, würde ich das so fahren, weil ich finde, dieses Opt-out, die Möglichkeit zu geben Leuten, dass sie sagen, wir wollen das doch nicht, ist enorm wichtig.
Also das Szenario, das wir aufmachen für die Zauberer unter euch, man kann natürlich mit Bars und Restaurants sprechen und sagen, ey, ich bin Zauberer, ich will ein bisschen Akquise machen, ich würde hier kostenlos auftreten und würde von Tisch zu Tisch gehen, 2 Stunden am Dienstag. Das kann man ja mit Läden absprechen und von dem Szenario reden wir, dass man halt Close-Up-Zauberei in Läden macht, wo Leute jetzt nicht wissen, dass das passiert.
Mhm. Und da gibt es noch 3-4 weitere Tipps in so Situationen, weil wenn du auf einer Veranstaltung gebucht bist, dann kannst du ja easy sagen, ich bin der Zauberer, ich darf und muss und soll hier sein. In einem Restaurant ist die Frage immer so, ist das geplant, ist das gewollt, ist das, ach du meine Güte, Lukas, bist du sicher, dass du das so?
Ja.
Ah ja, okay. Naja, in Restaurants kann man noch diesen kleinen Tipp anwenden, den wir, ich glaube, den können, dürfen wir Markus Zink zuschreiben, so eine Tischkarte zu designen, wo drauf steht, hey, mein Name ist Tobi Rudolf, ich bin heute Abend Zauberkünstler, ich bin das und das und das und das. Wenn ihr Zauberei sehen wollt, dann stellt mich doch auf. Das ist so ein Aufsteller. Und wenn der aufsteht, dann weißt du schon, die wissen Bescheid.
Mhm.
Dann musst du nicht so einen kalten Tischstart machen und gucken, ob du da reinpasst gerade. Dann hast du schon mal einen kleinen Anlaufspunkt. Wenn der nämlich da steht, dann wissen die, ja, sie sind also der Zauberer. Nee, freuen wir uns drauf. Ich finde das Opt-out aber enorm wichtig.
Und die Frage war ja auch so ein bisschen, wie findest du das jetzt? Würdest du das finden als Gast, wenn da so ein Zauberer ankommt?
Da kommen wir jetzt sofort zu, weil dieses Opt-out, wenn mich jemand fragt, du hast ja nämlich gerade das Beispiel gemacht, hi, ich bin der Zauberer, habt ihr Lust auf einen Trick? Da würde ich immer Nein erstmal sagen, gefühlt. Mein inneres Gefühl sagt mir, nee, habe ich gar keine Lust drauf jetzt.
Mhm.
Aber ich bin ja auch nicht richtig in der Lage zu entscheiden, ob ich da Lust drauf habe. Weil ich nicht weiß, was mich erwartet und so weiter und so weiter. Deswegen finde ich diesen Spruch, seid ihr bereit für meine Zauberkunst, ein bisschen spannender, weil dadurch wird man zur Reflexion gezwungen, aber es gibt so einen besonderen Touch. Also da kann man dann sich schon drauf einigen und sagen, wir bereiten uns vor, okay, ja, gucken wir uns an. Also das mag ich lieber, als wollt ihr einen Trick sehen.
Ja, sowieso. Ich habe es extra schwammig formuliert. Ja.
Deswegen, ich glaube, ich würde, wenn jemand sagt, ey, wollt ihr einen Trick sehen? Nein sagen. Aber wenn dann jemand hinkommt und sagt, hey, seid ihr bereit für meine Zauberkunst? Dann wirkt es auch so, als ob es gehört zum Abend hier dazu. Und ich glaube, ich fände das gar nicht so schlecht.
Bei mir kommt es ganz auf die Stimmung drauf an. Mit wem bin ich da? Wie intensiv ist das Gespräch gerade? Wie war mein Tag vorher? Also ich sage nicht pauschal, dass ich Nein sagen würde. Aber ich glaube, in 2 von 3 Fällen würde ich sagen, aber wir sind gerade am Quatschen.
Mhm.
Danke, aber nein, danke.
Ich würde dann, glaube ich, auch wählen, vorwiegend, hey, später vielleicht, je nachdem. Ich finde das im Varieté ganz spannend. Da werden die Leute ja an den Tisch geleitet, nachdem sie ihre Jacken abgegeben haben. Und dann werden sie platziert und dann kommt der Nächste und fragt nach... Naja, das hört sich genauso an.
Für die Zuhörer zu Hause, der Lukas hat gerade einen Rasierer rausgeholt.
Um jetzt hier die feinen Kanten vor dem Ohr zu glätten. Und hier den Übergang zum heute gestutzten und sehr schön getrimmten Bart zu machen. Da hat Nico Vorarbeit geleistet, um das hier nicht noch nachholen zu müssen. Jedenfalls im Varieté wirst du so bombardiert mit Informationen, wenn nachdem die Getränke aufgesetzt wurden, dann noch der Zauber kommt und sagt, ey, was willst denn du?
Wo willst du denn zum Eiffelturm?
Zum Eiffelturm. 4 Stunden in die Richtung laufen.
Danke.
Ja, danke, bitte. Das passiert ja öfter, muss man dazu sagen. Da kam
jemand belebte Gegend, ja.
Aus dem Off ein wildes Team. Aber wir konnten flüchten. Es konnte flüchten.
Kasperl. Sagen die Kinder immer.
Kasperl. Ja. Kasperl-Time.
Müssen wir eigentlich mit drin checken, ob die noch aufnimmt? Oder machen wir einfach noch ein bisschen?
Ich sehe anhand der Lichter des Mikrofones, ob sie noch läuft.
Und Video läuft dann auch.
Sobald sie blau werden, ist vorbei.
Sobald wir blau werden, ist auch vorbei. Ist ja der Zauberer-Bier-Podcast. Gut. Das ist immer schön, wenn der Friseur dann auch selbstbewusst daran geht. Ja, gut.
Oh, wenn, ich lasse mir ja von einer Person die Haare doch auch schneiden, gelegentlich. Im Netz, ich hatte neulich die Show zur Goldenen Nacht, da habe ich mir die Haare noch nicht geschnitten gehabt, da hatte ich lange, wuselige Haare und gedacht, das machen wir jetzt mal so. Aber ich mache ja immer dieses Nüsschen zählen. Bei mir durften sie Erbsen zählen. Sie haben geraten, ich habe ein Video aufgenommen, wo ich die Erbsen anfange zu zählen und Erbsen zählen ist die Hölle. Ab der Hälfte habe ich ja einfach pausiert. Und dann wurden mir die Haare geschnitten und am nächsten Tag habe ich weitergemacht. Das werdet ihr im Video sehen, was für ein krasser Kontrast das ist. Aber die Person, die mir die Haare schneidet, macht regelmäßig das. Und diese Gestik, also ich habe jetzt mal kurz wiedergespiegelt, wie die Person mich mustert.
Es ist ein skeptischer Blick.
Skeptisch und verstört blickt. Und dann schulterzuckend weitermacht. Das ist gar nicht verunsichert.
Ich habe letztens auch eine witzige Szene beobachtet. Das war ein Typ, ich glaube, der war nüchtern. Aber der hat halt sich mit Leuten unterhalten. Und dann, während ich vorbeigegangen bin, hat er gepupst. Ziemlich laut. Und hat dann kurz nach dem Pupsen sich so den Hintern gefasst. So, oh, gemacht. Ich war so im Vorbeigedenken, oh Gott, das kann jetzt schlimm ausgehen, was da passiert.
Oh.
Oh.
Ja. Ja. Aber guck mal, wenn Lukas in dem Tempo Haare wegnimmt, ist deine linke Gesichtshaarhälfte, deine linke Haarhälfte, bis Mitternacht vermutlich ganze 2 Zentimeter kürzer. Und dann widmen wir uns der rechten.
Aber setze ihn nicht unter Druck, das ist. Ne?
Nee, ist auch gut, das Stück für Stück zu machen, um regelmäßig zu kontrollieren.
Ich habe erst eine Seite gemacht, also vielleicht sollte ich nochmal die andere machen.
Ja, das wäre eine super Idee. Nicht, dass sie trocken werden und wir nochmal nach Garten schlauchen müssen. Was haben wir denn für einen Wunsch an Frisur geäußert, Nico?
Ich habe eigentlich gesagt, kürzer, wie immer beim Friseur. Und da meinte er, er braucht Vorlagen. Und da hat er mir ein paar Frisuren gezeigt. Und da meinte ich, mach doch mal hier irgendwelche Schauspieler DiCaprio auf. Und dann haben wir uns von dem eine Frisur ausgesucht. Wie die Leute zu Friseur gehen, ich würde gerne so aussehen, wo sich der Friseur immer denkt, ja klar, da brauchst du aber noch ein paar Schönheitsoperationen für.
Aber ich kratze einmal kurz.
Der hat Locken. Machen wir jetzt eine Dauerwelle oder lassen wir es?
Ja, Locken hatte ich noch nie.
Nee, keine Dauerwelle.
Keine Dauerwelle.
Das müssten wir mal probieren. Das stelle ich mir wild vor.
Jede Podcast-Folge eine neue Frisur.
Boah, aber dann...
Das verspreche ich jetzt nicht, das war nur eine Idee.
Ja, und so häufig wie ich zum Friseur gehen, kommt die nächste Folge in 6 Jahren.
Ich gehe ja auch nur 1 bis 2 Mal im Jahr eigentlich. Wir sind gerade im Urlaub, wie ihr vielleicht gemerkt habt. Wir sitzen in Frankreich im Urlaub mit ganz vielen Freunden zusammen. Die verstecken sich hinter der Kamera und am Fluss und so weiter.
Man hört sie vielleicht im Hintergrund murmeln.
Ich glaube nicht. Mhm. Ich wollte vorher noch zum Friseur gehen, aber ich habe so viele Sachen auf die letzten Drücke aufgeschoben. Das ist so ein Ding bei mir, das mache ich gerne. Dass ich dann Friseur weggefallen ist und dann habe ich mir im DM ein Haarband geholt. So ein Haarreif. Aber das habe ich auf dem Weg hier verloren.
Ein Haarband oder ein Haarreif? Das ist ja schon ein Unterschied.
Ein Reif.
So ein, welchen Muster, welches Diadem?
Das ist nicht Diadem, das ist so ein Metallding mit so gezackten, das ist oben so gezackt, dass die Haare festgehalten werden.
Ja, ja. Aber es hat nicht irgendwie, keine Ahnung, war schwarz oder
schwarz,
weiß.
Einfach
oder?
Schwarz.
Ah ja.
Aber es ist auch irrelevant, weil ich habe das erzählt und dann meinte Lukas, ja, dann schneide ich dir die Haare.
Oh, und wunderbar.
Tada, da sind wir wenige Tage später.
Lukas, wie kommst du jetzt auf die Idee, Nico, außer all diesem Wunsch der Befriedigung, ihm die Haare zu schneiden, Also was löst das in dir aus?
Also die Haare zu schneiden, was es auslöst.
Ja.
Also erstmal ist es schon eine Form der Kreativität. Ich merke, dass ich mich hier gewissermaßen ausleben kann. Vertrauen. Und es ist auch einfach schön, scheitern zu dürfen. Weißt, es gibt wenig Orte, wo man scheitern darf.
Und beim Haare schneiden ist es vollkommen okay, ab und zu auch mal zu scheitern.
Interessant, dass wir an diesem Punkt darüber sprechen.
Ja, vor allen Dingen, dass Nico gesagt hat, es ist überhaupt nicht schlimm, wenn du scheiterst.
Nee, das stimmt. Fairerweise, ich muss sagen, es sind Haare und ich habe das Glück, dass sie noch nicht ausfallen. Und deshalb bin ich da sehr entspannt. Es wächst ja noch wieder.
Im Scheitern bin ich ja auch ein Profi.
Ja, alle sagen das.
Nee, hattest du nicht mal den Titel zum Erfolg gescheitert? So
den hat die wunderbare Michelle Spillner vorgeschlagen, als sie meinte, hey Tobi, sie hatte mein Seminar im Jugendworkshop gesehen und als ich dann im Oktober bei den Deutschen Meisterschaften den ersten Platz mache, meinte sie, hey, darauf können wir aufbauen. Und ich glaube, sie hat auch ein wunderbares Seminar zum Thema Scheitern geschrieben, was ich noch nicht gesehen habe, aber nächsten Monat im Bad Aussee sehen werde. Und dann werde ich ihr berichten, weil da gibt es ja ganz tolle Geschichten. Aus dem Scheitern kann man ja viel lernen.
Ich finde es einen richtig tollen Titel. Also zum Erfolg gescheitert. Ich finde, das ist die solideste Art, erfolgreich zu sein.
weil das zeigt, dass man es oft genug probiert hat und dran geblieben ist.
Ja. Hm. Das ist irgendwie echter Erfolg, der so eine Basis hat.
Und das auch nicht so beschönigt.
Ja.
Also es gibt natürlich die Ausnahmen, entweder viel Geld von irgendwem bekommen, von der Familie oder von irgendeinem Sponsor oder jemand, der einfach mit der ersten Aktion richtig Glück hat, aber das sind die absoluten Ausnahmen. In der Regel, egal in welcher Form auch immer, ob es jetzt, gehen wir mal von irgendeiner Kunstform aus, zum Beispiel Zauberei,
ja.
Da ist ja, es ist ja vorprogrammiert, dass man scheitert, dass Tricks schief gehen, dass Dinge, die man sich vorgenommen hat, nicht so transportiert werden. Und jeder, der was anderes behauptet, würde ich sagen, der lügt, oder?
Ja, doch, das gehört stark dazu. Man braucht beim Zaubern auch eine sehr starke und sehr hochliegende Frustrationsgrenze. Wie bei vielen Dingen, aber ich glaube, beim Zaubern braucht man sie auch wirklich enorm hoch. Also, wenn man halt zu frustriert von einer Sache ist, dann wird man halt nie eine Lösung für seine Probleme finden. Also, Lukas, wenn ich mir angucke, wie lange und vehement du an der FISM-Nummer gearbeitet hast, wenn du diese Frustrationsgrenze nicht bewiesen hättest, wäre das halt 2019 vorbei gewesen nach dem ersten Auftritt.
Für alle da draußen, das ist ein FISM, sind die Weltmeisterschaften im Zaubern. Und hat Lukas teilgenommen und den Preis für die originellsten Bühnenact und ein Invention.
Weißt du, Award, ja, eine Erfindung. Er wurde ausgezeichnet, nicht nur für eine originelle Nummer, sondern auch für eine Erfindung, die er getätigt hat, wo das Jurypanel entschieden hat, das ist ja revolutionär, neu, großartig.
Also zwei Sonderpreise. Nur, dass ihr wisst, wovon wir reden, falls ihr jetzt nicht so tief in der Zauberszene drin seid.
Das ist ja auch total geil, weil da zwei Sonderpreise mitzunehmen für eine Sache, an der man dann 6 Jahre gearbeitet hat.
Ja, das ist cool. Also.
Okay,
unseren Löffel auf die Richtung.
Weitermachen.
Super,
cool. Ja, bei uns wurde das im Physikstudium auch sehr früh immer gesagt. Das Einzige, was ihr wirklich braucht, ist eine hohe Frustrationsgrenze. Also ein Physikstudium hat gar nicht mal so viel mit Intelligenz zu tun, sondern eher mit Durchhaltevermögen. Probieren, 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 Zeit investieren, rechnen, 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 üben, 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 machen, machen, machen. Und dann läuft das schon irgendwann. Nico ist nervös wegen des Rasierers in seinem Ohr.
Nee, gar nicht so sehr. Aber ich frage mich, wie wenn er am Ohr ist, ist es natürlich mega laut. Ich frage mich, wie gut man mich noch hört, aber ich glaube, das geht klar. Ne?
Was heißt, wenn der Rasierer an ist, ist Monologzeit für mich. Dann deklamiere ich jetzt ein Gedicht und rede. Nee, wir hatten aber noch ein anderes Thema gerade offen, wo ich dachte, da können wir noch drüber reden. Das war nicht nur Scheitern. Genau, doch. Zum Thema Scheitern und Erfolg. Es gibt ja das sogenannte Imposter-Syndrom. Hm. Also wenn man Erfolg hat oder irgendwo gelandet ist, dass man sich die ganze Zeit fragt, warum man da gelandet ist, ob man kompetent genug dafür ist, ob es nicht reiner Zufall ist, dass man diesen Erfolg hatte. Ich frage mich, ob es das Inverse zum Imposter-Syndrom gibt, was sowas ist wie, ich vergesse, wo ich herkomme und wie anstrengend das war, dass man quasi diesen Weg durchs Scheitern vergisst und denkt, ja, das kam mir so zugeflogen.
Ich glaube, wenn
ich bin halt erfolgreich von Natur aus.
Wenn es wirklich anstrengend war, ist, glaube ich, schwer zu vergessen. Ich weiß nicht, ob es das gibt. Also ich will es nicht verneinen.
Ich glaube schon, dass man das vergisst. Sorry, wenn ich so reingrätsche.
Nee, bitte.
Ich glaube wirklich, dass man vergessen kann, einige anstrengende Szenen und so, die man, wo man richtig geschwitzt hat, richtig geweint hat, so, dass man erst im Nachhinein bei einigen Momenten wieder so, ah ja, stimmt, da war ja echt diese lange Phase, wo wir das hatten oder wo das so doof war und so.
Ich glaube,
da gibt es sowas auch.
Man geht von hier und jetzt aus quasi, vom hier und jetzt aus.
Genau.
Ich habe gerade darüber nachgedacht, jetzt bei so Kunststücke lernen, irgendein Griff, ich will eine Münze verschwinden lassen in der Hand. Und diesen Griff übe ich in der linken Hand.
Mhm.
Und irgendwann nach Jahren ist das so, das ist ganz easy, das klappt immer. Und dann probiert man es mal andersrum und merkt wieder, wie schwer es eigentlich am Anfang war. Also was alles passieren musste, damit der Griff so natürlich aussieht.
Ja, aber trotzdem gibt es da so eine, das ist doch auch eine kognitive Dissozianz, wenn du dann wieder einfach auf die andere Hand wechselst und denkst, na gut, hier kann ich es halt und hier ist es auch einfach und hier war es ja gefühlt immer so einfach.
Na gut, ich merke dann in dem Moment, das war doch ganz schön anstrengend, das zu lernen.
Hm.
Also das war so meine Erkenntnis.
Es gab den Effekt bei erfolgreichen Frauen. Da habe ich mal ein Paper oder einen Artikel in der Veröffentlichung gelesen, wo es hieß, dass Frauen, die es geschafft haben, an die Führungsspitze einer Firma zu kommen, Vermögen anzuhäufen, also erfolgreiche Frauen, oft vergessen, wie viel Support sie früher hatten und deswegen anderen Frauen nicht automatisch so viel Support geben, wie sie früher hatten. Mit dem Argument, ja, für mich war das ja damals auch anstrengend. Ich musste ja auch arbeiten, wie blöde.
Mhm.
Und dann wird so ein bisschen verdrängt, wie einfach es doch teilweise auch war und wie viel Erfolg es da gab. Und gleichzeitig, wie schwer es denn war, wenn man keine Unterstützung hatte. Das fand ich enorm spannend.
Ja, das glaube ich. Es ist wahrscheinlich bei Männern auch ähnlich, dann, wenn du in die Führungsposition gehst, würde ich fast behaupten.
Ja, wobei da wird das nicht untersucht, weil der Grund ist, es gibt halt genug Männer in den Führungspositionen aus verschiedensten Schichten, Ebenen und Zufällen. Also von dem, der mit kleinen Streichholzschachteln, die er verkauft, sich hochgearbeitet hat, zu dem, der es geerbt hat, zu dem, der einfach der Golfpartner von Donald Trump ist und dann das Amt bekommen hat. Bei Frauen gibt es halt weniger Stichproben und deswegen weniger Einzelstories, ja, wie sie es dahin geschafft haben. Und die hatten es halt einfach auch sehr lange sehr viel schwerer.
Das stimmt auf jeden Fall, ja. Ja.
Das ist mir jetzt aufgefallen. Ich arbeite gerade an einem Quartett für Zauberer.
Also ein Quartett, also ein Spiel.
Ein Spiel. Ich möchte 64 Zauberer abbilden auf Quartettkarten, die man dann anhand von Skills und Google-Treffer und so weiter vergleichen kann.
Aber genau, was sind denn die Kategorien?
Willst du sie hören?
Ah, ja, bitte, bitte, bitte.
Ich hoffe, ich habe sie noch im Kopf. Es ist auf jeden Fall das Lebensalter. Also
das ist, muss das ja jedes Jahr updaten. Das.
Nee, ich möchte nur verstorbene Zauberer nehmen. Und ich gender das hier gerade bewusst nicht, weil ich keine erfolgreiche verstorbene Zauberin gefunden habe. Deswegen Call an die Community, Menschen da draußen. Ich bin gespannt, von erfolgreichen verstorbenen Zauberinnen zu hören. Ich habe niemanden gefunden. Alle erfolgreichen Zauberinnen, die ich kenne, leben noch. Was ich erstmal sehr gut finde.
Ja.
Aber es gibt in der Vergangenheit einfach irgendwie keine Frauen.
Die sind sehr, sehr männerdominierter Beruf gewesen.
Enorm. Deswegen, ne, wenn ihr da wen kennt, bitte schreibt mir. Ich möchte auf jeden Fall mehrere Frauen in diesem Quartett haben, aber bis jetzt habe ich keine. Ich habe es noch nicht mal geschafft, 64 bedeutsame Zauberkünstler, die alle kennen. So, da gibt's genug. Ich bin jetzt bei, ich glaube, 62, zwei Filme noch. Also die Kategorien, da waren wir aber. Ne, also ich möchte, wenn ihr da wen kennt, bitte Frauen herschicken. Kategorie ist Lebensalter. Verstorbene Zauberer Lebensalter. Google-Treffer. Also wie viele Einträge eine Google-Suche ergibt.
Okay, das ist aber auch eine Momentaufnahme dann, ne?
Ja, natürlich. Aber die ändern sich ja selten stark im Nachhinein. Also
ja.
Houdini wird ja keine Google-Treffer verlieren, sondern nur hinzukommen und so weiter. Einträge im Conjuring Archive.
Ja.
Veröffentlichungen, wo ich als Quelle auch das Conjuring Archive nehme und Zauberpedia/Magicpedia, was zwei unterschiedliche Betreiber hat. Zauberpedia, weiß ich nicht genau, wo es herkommt, aber Magicpedia ist von der Magicpedia ist von der Genie auf jeden Fall gehostet. Okay.
Also klingt wie Wikipedia, bloß halt nur für Zauberei.
Genau, aber es ist halt lustig, dass es halt zwei Wikipedia für Zauberei gibt.
Ist eins Englisch und das andere Deutsch?
Ja.
Ja.
Und du kannst beide in Englisch oder Deutsch übersetzen. Also die müssten wir mal mergen. Also die müssen wir mal zusammen.
Alle Infos, ja, das wäre gar nicht doof, das stimmt.
Ja. Also, ich glaube, das ist so ein Ego-Ding. Ich weiß nicht, wer das betreibt. Ich habe keine Ahnung, wer dahinter steckt. Aber
Hubraum?
Veröffentlichung. Hubraum wäre für mich Skill oder Skill-Faktor.
Oh, wie bist du das?
Den würde ich schätzen. Das ist jetzt also eine Sache.
Ein Spiel am Ende, das stimmt, ja.
Das ist ein Spiel, es ist jetzt, das ist jetzt eine Größe. Mhm.
Ich muss mich einmal umsetzen.
Eine Sekunde.
Ja. Ach, weil mir tut ganz schön der Arsch weh.
Oh. Aber wir müssen später noch über Walter Rolfo reden.
Wer ist das?
Wer ist das eigentlich?
Ja, das ist eine gute Frage. Wer ist Walter Rolfo?
Who the fuck is Walter Rolfo?
Weitere Kategorie wäre Preise oder / Fissenpreise.
12 Euro.
Was?
Ja, Preise.
Ach so, ja, das ist gut. Fissenpreise finde ich gut. Vielleicht verallgemeiner ich es aber auch zu Preise generell. Mhm. Wer den Merlin Award hat, der ist sofortiger Sieger des Spiels.
Nee, das ist ein Minuspreis, ne?
Ah, ja, das ist ein Minuspreis. Dann muss ich einen Zauber finden, der minus einen Preis hat, weil er nur den Merlin Award hat. Das wäre schön.
Hat Copperfield außer dem Merlin Award noch was?
Bestimmt. Bestimmt. Den habe ich noch nicht recherchiert.
Er lebt ja auch noch. Noch.
Noch. Und dann würde ich Publikumsgröße schätzen. Also vor wie vielen Leuten die aufgetreten sind. Und das ist ein bisschen schwer abzuschätzen, weil wir haben TV-Stars, wir haben Bühnenstars, wir haben Close-Up-Zauberer. Und ich hätte noch die Kategorie Sparten. Also ob die Leute Karten gemacht haben, Comedy, Manipulation und wie viele davon bedient.
Aber was gewinnt denn dann?
Das darfst du selbst festlegen. Man sagt doch beim Quartett höchste in und dann sagst du die Zahl. Oder du sagst niedrigste in und dann sagst du die Kategorie, oder?
Aber wenn ich sage höchste in Sparten... Welche Sparte steht denn überall der anderen?
Nee, Anzahl an Sparten, ich summiere die
dann. Ah, okay.
Ja, und dann sage ich, guck mal, der hat Comedy-Zauberer gemacht, Karten-Zauberer gemacht und Bühnen, allgemeine Magie. dann sind das 3. Ja, die Sparteneinteilung ist ein bisschen schwierig abzuschätzen, weil die allermeisten ja doch irgendwie Close-Up gemacht haben. Aber da würde ich, glaube ich, den versuchen, ein bisschen Unrecht zu tun. Ascanio zum Beispiel ist, glaube ich, reiner Karten- und Close-Up-Zauberer, also 2 Sparten.
Mhm.
Pepe Carroll wiederum hat auch Bühnentricks, also 3 Sparten. Das ist ein Streitwert. Und ich würde versuchen, da einfach 1, 2, 3 Consultants für mich zu gewinnen.
Ja, aber ich meine, du streitest dich ja echt ungern. Hast du Bock, da jetzt einen Streit drüber zu gehen?
Ich bin kein Fan von Streiten.
Ja, alle sagen das, um mich zu wiederholen heute. Es ist tatsächlich, ich muss kurz mein Gefühl beschreiben, ich fühle mich wie beim Friseur, ich sehe nicht, was passiert. Beim Friseur mache ich auch immer gerne die Augen zu und meditiere so vor mich hin.
Ah.
Weil sonst macht man doch irgendwie eine falsche Bewegung, weil man dem helfen will oder sowas. Also ich bin in dieser Meditationsphase und versuche gleichzeitig ein Gespräch zu führen und an schlaue Sachen zu denken und an witzige Sachen. Und das ist total viel auf einmal. Also nicht, dass ich jetzt ein krasser Typ bin oder so, aber
du meinst, das ist
ich leiste hier schon ordentlich was.
Aber um jetzt mal ein kleines Geständnis zu machen, für mich ist es auch das erste Mal in dieser Position. Und ich habe auch diese Meditationsgefühle jetzt hier.
Man ist schon richtig konzentriert, ne?
Ja.
Ich dachte, man geht zum Friseur, um zu quatschen. Ich dachte, Schnacken gehört ja zum Friseur sein Gehen dazu.
Also wenn ich dann eine Friseurin oder einen Friseur habe, der ein nettes Gespräch anfängt, bin ich da nicht abgeneigt, ob ich muss auch nicht.
Mhm. Okay. Lukas, was meinst du, wie lange du noch so grob brauchst? Einfach nur mal
Ich weiß auch nicht, ob ich fertig bin. Oder. Ich glaube, ein bisschen muss ich noch.
Die Ohren müssen noch ein bisschen freier werden hier. Ja, weil hier ist relativ kurz, aber hier ist noch recht lang. Weißt du, ein bisschen kann er noch.
Sollen wir Stufen schneiden, meinst du?
Nee, Stufen brauchen wir gar nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass die Haare im Nacken... Also du willst ja keinen inversen Fukuhila. Was ist denn das?
Henna ist doch kein inverser Fukuhila.
Ja, wenn hinten kurz ist und oben lang, was ist das denn dann?
Lafohoku.
Ja, klar. Also Fukuhila ist vorne kurz hinten lang.
Gibt's das wirklich?
Invers hast du gesagt, jetzt verstehe ich. Ah. Der ist ja auch wieder in Fukuhila und Schnauzer, ne? Das ist modern. Eigentlich ist ja auch völlig egal, wie man rumläuft, dass wir uns darüber mal das Maul zerreißen. Aber man sieht trotzdem manchmal Dinge und denkt sich, ach, nicht mein Geschmack.
Also hier meinst du noch kürzer, ne?
Ja, so ein bisschen noch, ja.
Aber Nico wollte es ja auch ein bisschen lang haben.
Oben.
Ja, und das hier bleibt ja oben dann. Also das ist ja diese Hutlinie, wie ich gelernt habe. Ich habe mir eben ein YouTube-Tutorial angeschaut.
Aber
das hier ist die Hutlinie.
Aber hast du oben auch grundsätzlich ein bisschen gekürzt?
Ein bisschen.
So Pony und so, dass da ein bisschen was ab ist, weil es war schon echt lang, ne?
Also ich kann das hier auch noch ein bisschen kürzen.
So. Wisst ihr eigentlich, wie oft mich Friseure, meistens FriseurInnen, angesprochen haben, meinten, dir würde ich so gerne die Haare schneiden, komm doch. Also denen juckt es oft in den Fingern, wenn sie mich sehen, wenn ich lange nicht beim Friseur war. Ja.
Ich weiß auch nicht, ob wir die Story schon mal erzählt haben, aber Tobi wurde mal für das Fernsehformat Waschen, Schneiden, Leben angefragt.
Ich glaube, damals hieß es sogar noch Waschen, Schneiden, mein neuer Look. Aber vielleicht war es auch Waschen, Schneiden, Leben und darunter dann mein neuer Look.
Ich weiß es auch nicht genau, aber es hat er immer sehr witzig erzählt. Meinte, du scrollst durch Insta, kriegst dann diese Nachricht. Ja, wir haben gerade dein Profil gesehen, sehr sympathisch. Hättest du Lust auf ein Umstyling?
Das wäre was für dich. Wir haben da so eine Fernsehsendung, da kriegst du neue Klamotten, neue Frisur.
Irgendwie voll gemein, wenn man so eine Anfrage bekommt, oder?
Ja! Ja, vor allem traurigerweise habe ich mir kurz vorher einen Wikipedia-Artikel erstellt. Ja, ich wollte das selbst machen, weil ich dachte, jetzt hier Deutsche Meisterschaft geworden, wird ja Zeit.
Und jetzt im Fernsehen und dann, ja.
Ja, und dann wurde der gelöscht, wegen Irrelevanz. Da habe ich mich richtig schlecht gefühlt, als es dann hieß, hier, wie wär's mit einer neuen Frisur und...
Aber wir haben ja auch für Wolfgang Moser den Wikipedia-Artikel erstellt. Ich glaube, das hat 6 oder 7 Anläufe und insgesamt fast ein Dreivierteljahr immer mal wieder dran arbeiten gebraucht.
Ja, und weißt du, was das Frustrierende daran ist?
Und der ist ja richtig bekannt.
Ja, und unser Artikel wurde gar nicht genommen. Wir haben unseren veröffentlicht.
Stimmt.
Da wurde der runtergenommen, ein neuer erstellt und der ist jetzt veröffentlicht.
Aber er ist fast, also die gleichen Quellen, der gleiche Inhalt. Da hat einer gesagt, nee, der wollte irgendein
Walter. Wir machen das besser.
Oder irgendein Jochen wollte dann seine Streak voll machen, seine Wikipedia-Streak.
Ich glaube schon, dass Wikipedia-Admins da tatsächlich so kuratieren.
Die bilden sich da viel drauf ein, ne?
Ja. Das ist eine Welt für sich. Hyperdieter hat meinen Artikel damals gelöscht. Hyperdieter. Und Hyperdieter hat in seinem Profil stehen, er hasst englische Begriffsbezeichnung für deutsche Wörter.
Der Hyperdieter. Hyperdieter.
Hyperdieter.
Könnte ein neuer Song werden. Oder neue Artist, Hyperdieter.
Anglizismen hat er es, glaube ich. Er hasst Anglizismen gesagt.
Ich habe noch ein schönes Thema, mit dem wir vielleicht rausgehen können.
Ach ja,
ich weiß auch nicht, ob wir schon mal einen Podcast gemacht haben.
Aber wir sind auch schon draußen. Entschuldige, weiter. Also raus aus dem.
Deshalb mache ich die Witze von uns beiden.
Weiß ich ja nicht.
Ich weiß das.
Okay, ja, was ist das schöne Thema?
Weil da habe ich auf der Hinfahrt drüber, mit einem Freund noch drüber gesprochen. Warum lachst du?
Nein, alles gut.
Ist immer kein gutes Zeichen, wenn der Friseur mittendrin anfängt zu lachen.
Die Maschine war aus, also alles halb so wild. Nichts, was wir nicht wieder hinkriegen.
Alright, nee. Wir haben eine Rangliste erstellt mit den 5 Zauberern,
ja,
oder Acts, es können auch Duos sein, die uns am meisten inspiriert haben oder am meisten geprägt haben.
Oh, spannend.
Also persönlich, nicht was wir denken, was die besten Zauberer sind. Da habe ich nämlich gesagt, da würde ich sogar dich mit auf die Liste packen, aber darum geht's nicht. Die Leute, die einen halt so im eigenen Schaffen jetzt am meisten geprägt und inspiriert haben.
Darf ich bei dir raten, was deine Top 5 ist?
Ja, dann ist es aber ziemlich schnell vorbei, ne?
Warum?
Na gut, fangen wir mit Platz 5 an. Hast du deine parat? Kriegst du deine zusammen?
Ah, ich müsste auch länger darüber nachdenken, aber ich kann sie parallel erstellen. Platz 5. Oh, okay, aber unten anzufangen ist schwierig. Ich könnte deine Top 3 könnte ich nennen. Dann fangen wir doch mal 4 und 5 an.
Mhm.
Und dann gehen wir später in so ein Ratespiel über. Also.
Nummer 5, ganz unten.
Ja, da bräuchte ich einen Zettel und Stift, um das aufzuschreiben. Aber ich würde es jetzt mal auf.
Ich finde es auch witzig, dass du dich inzwischen so weit gedreht hast, dass du in die genau entgegengesetzte Richtung der Kamera schaust.
Ja, es ist halt spannend, Luca von der Seite zu beobachten hier. Da hat man so einen Ausblick auf einen angestrengt guckenden Halbtagsfriseur.
Wir haben ja hier auch Publikum sitzen, du musst nichts sagen. Aber mal, meinst du, macht das gut oder bist du eher skeptisch? Ich habe noch nichts gesehen. Sieht gut aus. Heißt, von
vorne an. Aus der Ferne kam ein seichtes Nicken mit einem, ja, von hier kann man nicht meckern.
Ja, das ist schon mal eine gute Grundlage. Also,
Platz 5. Pilou ist, glaube ich, mein Platz 5.
Pilou?
Hat 2006 FISM-Weltmeister. Grand Prix-Sieger mit einer Manipulationsnummer, wo er mit, ich glaube, das Krasseste war, dass er öfters seinen Schuh mit der Mütze gestohlen hat. Gestohlen, Schuh und Mütze sind irgendwie schwer zusammenbringbare Wörter. Also er hat seine Mütze mehrfach genutzt, um seinen Schuh zu stehlen und am Ende die Mütze mit ganz vielen Äpfeln gefüllt gehabt. Also die sind Äpfel aus dem Nichts erschienen. Die haben eine Rolle gespielt.
Meinst du, die Nummer findet man im Internet und wir können die in unsere Playlist packen?
Ich glaube, sie ist nicht mehr auf YouTube, aber ich regelmäßig suche ich mal danach und ich glaube, auf Dailymond oder einer anderen Plattform findet man das. Vielleicht kann man das ja doch noch irgendwie einbauen. Aber Pilou, ich guck mal, vielleicht ist sie ja doch wieder bei YouTube gelandet.
Ja, dass wir unsere Playlist mal wieder ein bisschen füllen, weil für die, die jetzt neu einsteigen oder das nicht wissen, wir haben bei YouTube auf unserem Channel die Zauberei und Bier Playlist. Da können unsere Gäste oder auch wir interessante Videos reinpacken, die im weitesten Sinne was mit der Zauberei und Kunst zu tun haben. Das heißt, wenn ihr mal Langeweile habt und ein Thema Interesse, könnt ihr euch durch die Playlist drücken und ein paar Videos schauen.
Viele Videos gibt es leider mittlerweile nicht mehr. Da muss man schnell sein und die regelmäßig sich anschauen. Lukas, was wäre denn eine inspirierende Nummer?
Inspirierende Nummer?
Oder irgendeine.
Künstler war die Frage.
Oder Künstler, ja.
Genau.
Wo kann ich dafür kurz Zeit bekommen?
Ja, überleg nebenbei, dann sage ich mal meinen Platz 5. Mein Platz 5 von den Zauberern, die mich am meisten geprägt oder inspiriert haben, ist The Amazing Jonathan.
Das ist dein Platz 5?
Ja.
Das hätte ich safe auf deinen Platz 1 gesetzt. Das ist dein Platz 5.
Da siehst du mal, wie gut du mich kennst.
Krass. 5 ist unten jetzt.
Also 5 ist ja immer noch sehr gut.
Naja,
aber es gibt ja hunderte Zauberer, die man gesehen hat. Ja, weil
so oft, wie ich immer mir Gags von dir anhören müsste und Videos angucken musste und alles, ist das dein Platz 5?
Ja, es hat mich sehr inspiriert, krass, aber halt nicht allumfassend. Das hat halt den Humor und eine gewisse Anarchie inspiriert, aber es gehört halt noch mehr dazu. Und es ist auch bei weitem nicht der, den ich am meisten konsumiert habe. Wobei in der Liste auch Leute sind, die ich jetzt nicht so oft in Videos gesehen habe, wie The Amazing Jonathan, aber die mich einfach auf einer persönlichen Ebene mehr inspiriert haben oder an einem bestimmten Punkt in meiner Karriere kamen, wo ich sage, okay, das war notwendig, dass ich das da sehe.
Verstehe. Ja. Okay.
Amazing Jonathan. Zwischen verstorben, Rest in Power. Wenn ihr drankommt, The Amazing Jonathan Documentary ist eine sehr schöne Dokumentation.
Welche von den dreien?
The Amazing Jonathan Documentary heißt die.
Ist das die, wo der Dokumentationserstellende irgendwann merkt, dass es eine zweite Doku gibt?
Genau.
Und dann geht die Doku eher darum, via Doku.
Was die Story der Doku ist, das ist quasi der Inhalt der Doku. Aber es ist total spannend und man sieht viel von diesem Künstler und auch nochmal, wie er arbeitet und wie kaputt er auch ist.
Ja. Spannend. Super. Okay, Platz 4. Da würde ich dann mal jetzt, ich glaube, ist auch voll schwer, weil es sind mehr als 5. Ich habe eine Riesenliste und da müsste ich sie nochmal sortieren.
Aus dem Bauch raus. Man kann es ja auch korrigieren. Das ist jetzt nicht in Stein gemeißelt.
Ach, David Stone. Mhm. Da habe ich viel konsumiert in den 2012er.
Ja, er auch. Lassen wir mal so stehen. Aber nur fürs Protokoll, war ein guter Gag.
Also ich tippe auf David Stone. Auf Platz 4 jetzt.
Du tippst bei mir?
Bei mir.
Bei dir, genau. Du tippst, sagst.
Ich habe die Liste ja nicht runtergeschrieben.
Platz 4 hatte ich 2 gesetzt. Ich kann mich aber auch auf einen...
Das ist ja geschummelt.
Ich kann mich aber auch... Lass mich erstmal ausreden, dass du immer widersprechen musst, bevor ich überhaupt an dem Punkt bin.
Dass du immer dann eine Diskussion draus machen musst, anstatt einfach über ihn wegzugehen und zu antworten.
Ja, irgendwann geht's nicht mehr. Weißt du, irgendwann ist so ein Punkt erreicht, da kann man einfach nicht mehr.
Der Punkt ist nach dem ersten Kommentar erreicht.
Das war, okay. Das war gerade ein Bit, das war Absicht. Also wir haben uns lieb, wir streiten uns nicht. Nee, Platz 4, ich hatte 2 in der ursprünglichen Liste, aber ich kann es auf einen festlegen, das wäre bei mir Manuel Muerte. Und ich kann auch genau erklären, warum.
Ja.
Ich habe ihn gar nicht so häufig gesehen, aber ich habe mit 14, hat mich mein guter Freund Paco mitgenommen nach Hannover. Und da hat Manuel Muerte sein Programm im, ich glaube, ist es das Apollo? Also dabei bei Desimo gespielt, im Apollo-Kino, glaube ich. Mhm. Und ich hatte bis dahin nur die Zauberer, die so im Zauberverein in Wolfsburg waren, gesehen. Und auch die Zaubershows, die ich gesehen habe, das war halt alles sehr ähnlich. Die Seiltricks waren ähnlich, die Münztricks waren ähnlich. Dann gab es noch irgendwie mal so einen Tisch, der geschwebt ist. Der sah aber auch ziemlich ähnlich aus in den Shows. Und dann ging ich in die Manuel Muerte Show. Und ich habe eine sehr gute Show auch erwischt. Es lief alles und es war pure Anarchie auf der Bühne. Das war was ganz anderes. Und da saß ich als 14-Jähriger, 50-Jähriger drin und meinte, krass, so kann Zauberei auch sein. Und das hat in mir viel verändert, auch die Art und Weise, wie ich denke und wie ich an die Zauberei rangehe. Dass es da nicht ein Muster gibt, sondern dass man auch frei drehen kann oder seine Kreativität rauslassen kann. Ja.
Spannend. Ja, cool.
Platz 3 sind wir jetzt.
Oh Gott, die Top 3. Ach, das ist jetzt anstrengend, weil... Jetzt wirkt es so nach Treppchen und da sind noch so viele Namen, die mir im Kopf rumschwirren. Aber ich glaube, wer mich da sehr mitgenommen hat, ist McKing.
Hm. Über den hatte ich auch nachgedacht, aber ich habe viel geschaut, aber er hat mich persönlich nicht so geprägt. Aber ich kann es total verstehen, ja.
Ja. Ja, vielleicht müsste ich auf Platz. Ja, okay, weiter.
Nee, kannst gerne noch ausführen.
Das ist ich habe jetzt auch so ein bisschen das Problem, dass ich gerade irgendwie verstanden hatte, Videos, die man gesehen hat. Wenn ich eher auch auf Künstler gehe, die ich live gesehen habe.
Es kann alles sein. Also Künstler, die dich geprägt und inspiriert haben.
Ja, Zauberer. Dann machen wir Platz 3 mal McKing.
Ja. Sehr schön. Platz 3 ist bei mir Rob Zabrecki. Wird für dich jetzt auch nicht so überraschend sein. Du wolltest ja eigentlich auch raten, aber...
Hätte ich auch eher auf Platz 2 oder 1 gesetzt jetzt, wo ich das gesehen habe. Ich bin so auf Platz 1 gespannt, Nico.
Ja.
Also mir gehen jetzt langsam auch die Ideen aus.
Es ist offensichtlicher, als du denkst.
Ja, ich werde mir einen Kopf fassen.
Aber Rob Zabrecki auch einfach ein sehr entrückter Künstler. Und das ist ja sehr positiv gemeint, jemanden entrückt zu nennen. Und einen ganz eigenen Stil gefunden, ganz große Strahlkraft mit dem, was er macht. Und dann gibt es von ihm auch eine tolle Lecture, die man sich runterladen kann. Ich hatte das Glück, das jetzt auch live zu sehen und seine Show live zu sehen. Und das hat mich auch sehr geprägt. Das kam dann ein paar Jahre später, so mit 19, 20, dass ich ihn kennengelernt habe. Also nicht persönlich, aber sein Zeug. Und das hat nochmal sehr viel dazugegeben, ja. Wie auch auf dem Punkt das inszeniert ist. Wenn es bei Manuel Muerte, wenn ich sage, das ist Anarchie, das ist auch manchmal ein ungeplantes Chaos, würde ich behaupten. Bei Zabrecki ist dieses Ungeplante sehr, sehr in Grenzen gesetzt. Ja,
ja, okay. Spannend.
Platz 2 wären wir dann.
Uff, jetzt habe ich ja nur noch 2. Ach. Ja, weil man... ach, das ist so ein bisschen jetzt schwierig, weil ich habe sehr viel von David Williamson konsumiert und gesehen. Aber wo wir jetzt so drüber nachreden, drüber nachdenken, wo ich so drüber nachdenke, muss ich einen Namen immer weiter oben einklinken. Und jetzt kann ich aber 3, 4 und 5 nicht weiter runterschubsen. Deswegen fällt Williamson jetzt doch einfach raus, obwohl der da vermutlich
auf 6, ja.
Platz 2 landen würde. Wen ich sehr viel auch. Oh, das sind ja so viele. Na gut, dann jetzt mal so. auf den Jugendworkshops haben wir enorm viel, wir sind ja in die Lage gekommen, Leute zu sehen und wirklich nah zu erleben, an die man ja sonst kaum drankommt.
Ja, und Workshops mit denen zu machen, also die geben Workshops, man ist da drin, ja.
Ja, und jemand, der mir doch wesentlich mehr beigebracht hat, nicht nur durch ein Positivbeispiel im Sinne von, er zeigt einfach Tricks, die er nicht erklärt, schafft Wunder, die, wo man sich denkt, das ist ja krass, ist dann auf jeden Fall Hannes Freitag.
Ach, spannend.
Der hat in Niederoberstein einfach immer irgendwie positiven Einfluss in Form von entweder hat er eine Lecture gehalten über warum, was ein Effekt ist oder über nachts in dem Eckenzaubern mal ein paar Tricks gezeigt, die er dann auf seinen letzten Escorial-Besuch da, wobei er da ne, sehr zurückhaltend war, sag mal, alles sehr, Hannes ist einfach so ein richtiger Zauberer. Behält Geheimnis für sich, teilt Wunder mit wenigen, macht auch Shows, wo er Wunder mit vielen teilt, aber der behandelt das alles auch sehr, also das auf jeden Fall. Hannes Freitag.
Ah, das ist ein schöner Pick. Bei mir ist tatsächlich auch jemand, der auf dem Jugendworkshop in Meißen einen Workshop gegeben hat, ein Seminar gegeben hat. Und du könntest es vielleicht erraten.
Ja, Vito Lupo.
Nein, nicht Vito Lupo.
Ja, warte, ich möchte weiter raten, weil wir sind in Meißen, der hat ein Seminar gegeben. War das ein Jahr, wo ich auch hätte sein können?
Nee, da warst du nicht da.
Uff. Wen habe ich denn verpasst in Meißen?
Ich habe oft davon erzählt.
Den du...
Dass mich das so inspiriert hat.
Das ist jetzt einfach eine Denkpause. Eine lange Denkpause.
Das ist eine Denkpause, ist das? Stimmt. Wir vergessen immer, dass auch Leute nur zuhören. Aber schön, dass ihr zuhört. Schön, dass ihr wieder dabei seid.
Ja, weil ich habe natürlich jetzt nur Leuten im Auge, vom Auge, die ich auch gesehen habe. Ich kann sehr schwer...
Er war letztes Jahr in Turin und ich habe mich gefreut, ihn nochmal persönlich zu sehen. In Turin auf der Weltmeisterschaft im Zauber natürlich.
Du hast in Turin dich gefreut über einen.
Ich war so ein kleines bisschen, nicht kein Act, über die Personen treffen, ein kleines bisschen starstruck. Was ich selten nur noch bin.
Bitte erleuchte mich.
Markus Zink.
Ach ja, ach Gott, ja natürlich, Markus Zink, ja.
Markus Zink, der damals das großartige Programm Schrott gespielt hat und einfach den inspirierendsten Workshop, den ich je besucht habe, gegeben hat tatsächlich. Und das hat so resoniert mit mir. Und dann noch in der Gala von den Seminarleitern zu sehen, was er so auf der Bühne macht. Und das hat ähnlich wie bei Manuel Muerte viel verändert bei mir im Denken und in der Herangehensweise.
Ich erinnere mich sehr gut an den Workshop in Niederoberstein, den Markus Zink gehalten hat, wo wir einen Effekt präsentieren sollten, das Invisible Deck, auch gerne ohne Requisiten. Und ein Feedback, da gab es Feedback dann so ein bisschen. Das war super, wir haben Übungen gemacht. Und das Hauptsächliche war eigentlich, kneif die Arschbacken zusammen, wirklich spann den Körper an.
Das erinnere ich.
Präsenz, ja, ne?
Von Markus Zink, im Jugendworkshop eine Sache, die mir seitdem und bis heute auch bei der FISM tatsächlich als Satz in den Kopf kam, bevor der Vorhang aufgehen, kneif deine Arschbacken zusammen, sonst kann ich dich nicht ernst nehmen.
Ja, genau.
Das war Markus Zink, ja. Das hat sich durchgesetzt.
Wir wollen hier Anspannung sehen und also nicht Anspannung im Negativen, sondern wir wollen hier Körperspannung sehen und kein schlaffer Sack auf der Bühne. Das war super. Also das war ein guter...
Das ist auch ein wichtiger Tipp für junge Zauberer tatsächlich. Mhm. Körperhaltung, weil man beschäftigt sich erst mit den ganzen Tricks und allem drum und dran und dann ist halt gut, wenn Leute von außen kommen, die halt neue Ebenen reinbringen und dann wird alles, was man auf der Bühne macht, mit dem Zaubern besser.
Ja.
Das ist, glaube ich, mit anderen Kunstformen auch so, dass das immer mehr wachsen kann. Das ist mein Platz 2 tatsächlich, ja?
Ja, Wahnsinn. Platz 2. Oh, Platz 1. Weil, das ist jetzt schwierig. Den teilen sich bei mir 2 Leute.
Mhm.
Aus unterschiedlichsten Gründen.
2 auf einem Platz, das ist aber unfair.
Und ich müsste jetzt eigentlich
mal kurz 10 Minuten zurück.
Ich müsste mal 3 Leute dahin packen jetzt.
Pack 3 Leute hin.
Man muss aber auch auf unterschiedlichste Bereiche gehen jetzt, weil es geht um mit wem arbeiten und Zeit verbringen, anschauen. Es sind 4 Leute. 5.
Okay.
5 Leute.
5 Leute sind auf Platz 1. Auf Platz 1.
Das macht eine neue Top 5 auf.
Wir sind bei der Top 10.
Wir sind bei der Top 10 gelandet. Nee, aber wenn man jetzt mal so im Großen und Ganzen guckt, wen die Arbeit beeinflusst.
Nimm mal 2 oder 3 raus.
Also mache ich auch mal, ja. Aber es ist enorm schwierig, weil das ja auch sehr lebensabschnittmäßig abhängt. Also wenn ich jetzt so drüber denke, wer am meisten meine Arbeit beeinflusst hat, dann ist es ganz klar Patrick Lehnen. Der sich Zeit genommen hat, sich
ganz liebe
anzugucken.
Grüße. Er schaut es wahrscheinlich inzwischen nicht mehr, aber ganz liebe Grüße an Patrick.
Vielleicht hört das noch.
Einer der tollsten Zauberer, die wir kennen.
Der hat sich so viel Zeit genommen, das sich alles anzugucken. Aber es geht ja auch um inspiriert werden. Und über Patrick, durch Patricks Arbeit werde ich auch inspiriert, aber inspiriert wurde ich und berührt und auch ne, quasi inspiriert. Auf jeden Fall Cam Badovix.
Ja, das würde ich bei dir auf jeden Fall sagen.
Cam Badovix, ja.
Aber den Namen hast du schon oft im Mund genommen, auf jeden Fall.
Ganz oft. Und
setz dich noch kurz um, Lukas.
Ja, mach das.
Ah.
Mach das.
Hydrieren.
Aber hinzu kommt auch Leute, wo man sich so denkt, wow, so will ich auch sein. Das finde ich ganz toll. Und das, da ist ganz oben, auf jeden Fall, auch Jan Logemann. Mhm. Ganz ja, oben, wo ich denke, wow, Idol ohne Gleichen immer. Also, ne, deswegen ist es schwer, da sich auf einen zu einigen, wer die Inspirationsquelle Nummer eins darstellt, weil Jan schaue ich mir super viel an. Ken hat mich irgendwie mehr im Arbeiten angepackt, im Sinne von das, was ich da gesehen habe, hat mich mehr so, wow, das ist ja so clever und genial. Wobei Patrick am meisten Einfluss drauf geübt hat. Deswegen sind das die Top 3 der Top 1.
Ja, bei mir ist die Antwort etwas kommerzieller.
Bitte?
Penn und Teller.
Natürlich. Weil ja, das hätte ich raten können. Du hast einen Pulli von ihnen. Wir sind nach London geflogen, um Penn und Teller zu sehen. Ja, ja. Du hast ein Kartenspiel
und
dabei.
Ich würde mich gar nicht so als riesen Fanboy bezeichnen, aber ich habe so viel von denen kommuniziert und konsumiert. Sorry, also auch für mich die sechste Stunde. Der Urlaub ist bald vorbei. Konsumiert. Und das war das erste Zaubervideo, das ich online gesehen habe. Man muss dazu sagen, wir hatten zu Hause ESDN. Das heißt, ein Video zu laden, hat halt einen Tag gedauert. Und ich habe dieses Lift-Off-Video, das ist ein Trick, wo Penn und Teller halt einen Trick performen, wo Teller in eine Box geht, die besteht aus drei Teilen, da wird der Kopf abgenommen, der Bauch und die Füße und das wird alles durcheinander gemischt. Und hinterher machen sie das Gleiche nochmal mit durchsichtigen Requisiten, dass man sieht, wie es geht. Weil in dem Fall die Methode so viel interessanter ist als der Trick, weil es ein ganz banaler Trick ist. Und dieses Video habe ich halt einen Tag geladen und dann sehr oft hintereinander geschaut, bis der Router abgestürzt ist und es dann wieder neu geladen werden musste. Das war das erste Zaubervideo, das ich überhaupt gesehen habe. Und dann habe ich mir daraufhin über die Jahre alles, was die je an Serien, Specials und so produziert haben, besorgt und angeschaut mehrfach. Und das ist eine Menge. Da ist eine Menge in 40 Jahren Showbusiness.
Spannend.
Und das hat mich auf vielen Ebenen einfach inspiriert. Und das war das meiste, der größte. Das sind nicht die, die ich am besten finde, aber es war einfach am meisten Input.
Da habe ich jetzt noch gleich eine schöne Abschlussstory zu. Aber bevor wir das machen, eine Sache, die wir jetzt komplett außer Acht gelassen haben, sind ja Leute, die uns auch durch... weil guck mal, du zeigst ja schon seit Jahren das Kunststück, was ich am meisten gesehen habe. Und nie satt werde zu sehen. Ich habe viele Momente und einer ist mir ganz im besonderen Kopf geblieben. Von all den Close-Up-Kunststücken, die ich gesehen habe, gab es eine Situation bei einem Warmzaubern, wo jemand ein Gummiband zerrissen, einen Knoten reingemacht hat, den Knoten abgenommen hat und wieder draufgeworfen hat. Und ich weiß noch, als ich Anfänger war und das erste Mal Meißen, war das so ein Effekt, der ist bis heute wirklich im Detail hängen geblieben. Das eigentlich müssen wir damit auf die Liste packen. Eine Person, die uns, glaube ich, mehr beeinflusst hat, ist Axel Hecklau.
Ja, ich weiß nicht, ob er es hört.
Wenn er es hört, würde ich mich sehr freuen, dass er hoffentlich weiß, wie sehr unser Leben beeinflusst hat.
Als ich mit dem Zauberkollegen darüber gesprochen habe, wer in der Top 5 ist, ich habe bei Platz 3 überlegt, einfach die Tatsache, was er an Arbeit geleistet hat, dafür, dass wir diese ganzen anderen Leute sehen konnten.
Ja.
Und ich zeige ja tatsächlich auch auf der Bühne ein Kunststück, das er entwickelt hat. Also das ist tatsächlich auch ganz oben mit dabei. Aber es wäre eine andere Liste, glaube ich.
Das ja,
ist
eine persönlichere Liste. Das wäre eine Liste, wo man, aber ich glaube, man muss das nochmal erwähnen, wenn man so in der Bühne in der Show sitzt und sich anguckt und denkt, krass, das ist halt einfach ein Großmeister, das ist einfach krass, das ist einfach.
Ja, vielleicht hört er es ja, mal schauen.
Vielleicht hört er es ja und vielleicht freut er sich auch.
Und wenn nicht, jetzt haben wir es gesagt, jetzt ist es draußen. Also jetzt können wir auch nichts mehr dagegen machen.
Habe ich dir, glaube ich, nie erzählt. Penn und Teller, ich war ja in Vegas.
Ja, stimmt. Du bist bei Foolers in deren aktueller Fernsehsendung aufgetreten, ne?
Und ich habe ein Kartenspiel mitgenommen, was wir erworben haben,
ja,
als wir in der Show waren in London. Da haben wir ja Spiele gekauft. Und ich habe dich ja nochmal gebeten, ob ich das nochmal ausleihen darf. Ich habe das mit nach Vegas genommen, die Kartenspiele, um sie unterzeichnen zu lassen. Weil ich dachte, hey, wir haben die ja nach der Show nicht mehr getroffen, sie kamen nicht mehr raus. Ich fliege ja nach Vegas
in
zu
deren
Foolers,
Show,
in deren Show. Da kann ich die doch für dich unterschreiben lassen.
Voll süß.
Ja, und du glaubst gar nicht, wie sehr es mir das Herz gebrochen hat, dass ich sie nicht getroffen habe.
Doch, das glaube ich.
Ja. Ich habe diese drei Spiele da wirklich die ganze Woche mit mir rumgetragen. Und jetzt die Story. Der Dreh war vorbei. Ich wusste, der Dreh ist abgedreht für die Woche. Am nächsten Tag geht's zurück. die Chance ist durch. Ich hätte mich gefreut, in der Show die noch zu treffen oder nach der Show. Ich hatte die Spiele auf dem Auftritt in der Tasche.
Während der Fernsehaufzeichnung?
Während der Fernsehaufzeichnung war ich eins der Spiele in der Tasche, die anderen beiden lagen im Backstage, weil ich ein Autogramm von denen wollte. Ich wollte eins von denen signiert haben. Und dann sitzen wir gemeinsam mit ein paar Freunden aus der, also eigentlich alle, die in der Woche Produktion mit dabei waren, die man sich kennengelernt hat. Wir saßen da in der Runde, um euch einen Namen zu droppen, damit ihr wisst, wen ich jetzt meine. Ihr kennt auch bestimmt Hugo den Troll, das Computerspiel. Das ist ein wahnsinns Computerspiel aus der Zeit, aber ne, dann habt ihr jetzt schon mal einen Namen im Kopf. Aber wir saßen da in der Runde, mehrere Leute. Und die Person, die benannt ist wie das Computerspiel, also Quatsch, das kann ich auch sagen, ist ja total bescheuert, das kriegt ja, den Hinweis kriegt ja jeder mit. Wie war Hugo? Saß da mir gegenüber und neben anderen noch. Und ich habe mich so ein bisschen geärgert, weil ich war ein bisschen frustriert darüber, dass ich nicht gefühlt habe. Aber mein Gott, das ist ja nicht so schlimm. Und alle anderen in der Runde hatten aber gefühlt. Alle. Und nicht nur das, alle haben Penn und Teller getroffen.
Oh nein.
Alle. Und ich habe dann irgendwann erzählt, ja, ist auch so schade, ich habe das Kartenspiel mitgebracht, ich wollte die eigentlich unterzeichnen lassen, aber schade, dass sie nicht getroffen hatten. Und Hugo lehnt sich vor und meinte, naja, um die zu treffen, muss man halt foolen, ne?
Das ist hart.
Das ist so hart. Instant habe ich angefangen zu heulen. Und es hat mich so tief getroffen, dass ich mich relativ lange nicht beruhigen konnte. Ich wollte es mir verkneifen, aber es ging einfach nicht. Es kam einfach raus. Und dann saß ich da heulend in diesem Kreis von 6 Männern, die alle massiv mit der Situation überfordert waren. Keiner hatte irgendwas gesagt. Schweigend ihr Bier angeguckt, bis ich aufgehört habe zu heulen und mich beruhigt hatte.
Aber Tobi, spätestens jetzt fühle ich mich wie ein echter Friseur.
Ja, jetzt kriegst du, das ist Story,
die emotionalen Geschichten dabei.
Gott,
das ist Story, die kriegt man sonst nicht. Nee. Aber es ist tatsächlich auch schön, und das ist auch schön, dass du das erzählst. Einmal, das war, sollte ein Witz werden, und der hat dich natürlich sehr getroffen. Und es ist auch okay, dass er in sowas trifft, und es ist auch okay, dass man versucht, mit den Gefühlen umzugehen. Das ist völlig, völlig in Ordnung.
Ja, aber hinzu noch die Tatsache, dass ich nicht gefühlt habe, ist ja eine Sache. Dass ich deswegen diese nicht getroffen habe, ist die zweite Sache. Aber dass ich mir das Spiel nicht unterschreiben lassen konnte, war, glaube ich, das Schlimmste. Der Kirsche auf dem Eisberg. Ich sah sie in der Entfernung. Das war, glaube ich, das eine Zusammenkunft mehrerer Ereignisse. Und dann saß ich da in dieser Las Vegas Bar.
Ja. Aber was mich interessiert, und Tobi bestimmt auch, ihr könnt uns ja bei YouTube in den Kommentaren schreiben, ihr könnt auf den ganzen Plattformen kommentieren oder ihr könnt uns bei Instagram auf Zauberei und Bier schreiben. Welche Leute haben euch so inspiriert? Auch gerne warum? Oder gibt es Zauberer, über die wir hier mal reden sollen? Oder vielleicht gibt es auch welche, die wir in der Lage sind einzuladen. So ein paar Leute kennen wir ja.
Und die meisten leben davon noch, ne? Weil so Tamalika hat mich ja auch super, ist ja auch super irgendwie beeinflusst, aber der lebt ja nicht mehr als Beispiel. Viele von den
Er wird von hinten reingerufen. Das ist ja sehr, sehr unhöfliche Menschen, die sehr viel getrunken haben. Ich sage aber nicht, wer das ist. Das würde ein Bild für euch zerstören. Nee, aber schreibt uns gerne und auch mit wem wir hier mal quatschen sollen. Das ist nämlich interessant. Wir sind Feedback-Künstler und das ist dann. Nein, es ist schön von euch zu hören. Wir haben viele freudige Nachrichten darüber, dass es wieder eine Folge gibt, gekriegt und auch viele Zuschriften und Kommentare. Die auf den Inhalt eingegangen sind. Das ist toll.
Danke. Ja, ein paar verstörte Kommentare, dass sie nicht glauben können, dass wir jetzt wieder loslegen, ohne es zu kommentieren. Aber das kommentieren wir zeitlich bestimmt noch irgendwann.
Wir kommentieren es dann, wenn wir es hingekriegt haben, regelmäßig zu senden.
Dann werden wir, oh, da ist noch eine so eine Strähne gerade, wenn ich das Feedback. Hier hinterm Ohr ist die jetzt. Nee, nicht die da, meine ich. Ich meine die hinterm Ohr da. Die sind im Ohr verschwunden gerade. So eine zu lange Strähne hinterm Ohr hier. Die da. Siehst du die? Die da. Ja, die da.
Das ist die da. Oder die da.
Guck mal. Ja, aber das machen wir dann, laden wir noch mehr Leute ein. Gäste sind wieder auf dem Plan. Wir haben jetzt auch unsere Liste von der letzten Folge nicht mit, deswegen arbeiten wir das dann aus dem Urlaub heraus, wenn wir wieder arbeiten nach.
Ja, das ist relativ spontan entstanden hier, aber jeder hat sein Equipment zusammengeschmissen. Tobi hat 2 Löffel aus der Küche geholt. Das Stativ kommt von Jan Sommer. Vielen Dank dafür, auch ein wundervoller Mensch und toller Zauberer. Ja. Zauberei am Kai, ihr habt ihn ja vorhin schon gesehen, mit Lukas Kaminski zusammen.
Da gibt es einige Termine im Norden.
Hast du gerade die Muße, noch 2 Wörter dazu zu sagen, oder bist du zu konzentriert?
Doch, klar. Also Zauberei am Kai ist ein ganz neues Format, was wir jetzt ins Leben gerufen haben, das wir einmal im Monat spielen werden, ab Oktober beginnend. Und da drin haben wir vor allen Dingen viel Zeit darauf gelegt, uns zu kennenzulernen. Nee, es ist, was tatsächlich ziemlich schön ist, mit Jan habe ich das erste Mal ein Programm gemacht, wo wir ganz viel Zeit zum Beispiel für Übergänge und sowas
Das ganze Programm besteht nur aus Übergängen. Wir haben gar keine Kunststücke. Es
ist wir haben viel uns darauf fokussiert, wie sind denn die Übergänge eigentlich? Und wie spannen wir quasi einen Gesamtbogen drum? Haben dadurch auch ein bisschen die Tricks vernachlässigt, weil wir gesagt haben, das sind ja so Tricks, die wir schon lange machen. Und haben dann aber gemerkt, gut, jetzt sind wir auf dem Weg, das wirklich zu kombinieren. Und es ist ein sehr lustiges Arbeiten.
Das sehe ich auch. Küsst euch doch mal.
Oh, das ist meine Freundin.
So, Jan, was sagst du?
Ja, für alle, die aus Hamburg kommen oder auch nicht. Ach so.
Ja, zeig doch mal. Sieht gut aus.
Ja, ich finde auch. Das hat sich gemacht, ne?
Hier ist noch ein bisschen buschig.
Ja, während der Feinschliff gemacht wird, die meine Frisur beobachten, bedanke ich mich erstmal bei allen, die bei YouTube zugeschaut haben und auf allen anderen Plattformen reingehört haben. Wenn es euch gefällt, schickt es anderen Leuten. Wenn es euch nicht gefällt, macht es trotzdem. Wir freuen uns über Klicks, über Kommentare, über alles.
Wir versüßen euch.
Mein Name ist Nico. Willst du auch noch was sagen?
Wir versüßen euch gerne jegliche Autofahrten oder wir können auch versuchen, beruhigter zu reden, dass ihr besser einschlafen könnt beim Podcast. Wir sind ein Service-Podcast. Genau. Wir laden Gäste ein, wir bringen Theorie rein, wir quatschen, wir trinken mehr Bier für euch.
Wenn es euch zu viel Inhalt wird, schreibt uns. Wir können auch ohne.
Das ist kein Problem.
Bis dann. Tschüss.